Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilienbauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Mein Name ist Anna Otto Sebizek, ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Erik Sassenscheid. Freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Wir freuen uns auch sehr. Erik, 2-3 Sätze zu dir. Du bist Geschäftsführer der Sassenscheid Gruppe, ein Familienunternehmen in der 4. Generation.
Richtig.
Da wollen wir gleich mal näher drüber sprechen. Du machst Projektentwicklung im Ruhrgebiet und darüber hinaus. Von der Umschlagfläche bis zum Mikroapartment, von Gewerbe bis zu bezahlbarem Wohnraum. Mit einem Blick für Architektur. Du hast kein Architektur studiert, glaube ich.
Nee.
Bestandsentwicklung und soziale Verantwortung. Bringt er die Tradition eines Handwerksunternehmens in die Zukunft? Klingt hochtrabend. Ich bin gespannt, was du uns erzählst. Aber davor...
Oh ja.
Haben wir eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Also wir gehen gleich auch nochmal auf deinen Werdegang ein. Aber erstmal ganz intuitiv, was dir dazu einfällt. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides, leider.
Also wenig Schlaf.
Genau.
Okay.
Der Arbeit oder den Kindern oder dem Biorhythmus geschuldet?
Dem Leben geschuldet, würde ich sagen. Also da kommt alles drin vor. Kinder, Arbeit, Freunde, Sport. Also deswegen weniger Schlaf, wobei ich korrigiere das, versuche am Wochenende dann immer ein bisschen was nachzuholen. Ja.
Okay. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Oh, gute Frage. Wahrscheinlich Tennisprofi. Ja, viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht und da war dann der Wunsch sehr groß, mal Tennisprofi zu werden. Ja.
Spielst du heute noch Tennis?
Wenn ich Zeit habe, ja, genau. Mache ich auch sehr gerne, auch immer noch in der Mannschaft, wenn ich dann dabei sein darf. Aber grundsätzlich ist das noch der Sport, den ich dann wirklich gerne weiterverfolge.
Ja. Bei mir meine Sportkarriere hat dann tatsächlich im Studium aufgehört, aus Zeitgründen.
Das war bei mir dann auch so. Ja. Habe vorher auch dann viel Mannschaft gespielt, habe dann aufgehört, Studium, erster Beruf, bin dann wieder eingestiegen und musste mich dann im Tennis erstmal mit den ganzen neuen Themen von Leistungsklassen, Einordnung etc. dann auseinandersetzen, weil da einfach in der Zeit so viel passiert ist, was ich gar nicht mitbekommen habe.
Und der Körper hat bei mir nicht mehr mitgespielt.
Ja, das versuche ich immer auszublenden und habe im Kopf, wie es früher ging und merke auf dem Platz, dass das dann nicht immer wieder funktioniert.
Mhm, genau. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Oh, gerade ein ganz frisches Buch sogar. Ein Geschenk, als wir jetzt unser 100-jähriges Jubiläum oder gefeiert haben. Hat ein Freund und Gast mir ein Buch geschenkt. Ich habe aber leider noch nicht angefangen, weil ich halt leider ziemlich wenig Zeit habe zum Lesen. Ja, ich muss dran arbeiten und genau, mir ein bisschen mehr Zeit dann für auch solche Themen nehmen. Mhm. Ja.
Gibt es eine Stadt, die dich zuletzt wirklich beeindruckt hat und wenn ja, warum?
Oh, mich begeistern Städte immer sehr schnell und also wenn ich jetzt gerade ganz kurzfristig zurückblicke, finde ich sehr spannend Dresden, was da einfach passiert, rein im Kontext mit der ganzen Halbleiterindustrie, die Ansiedlungen, die da stattfinden, Wachstum der Stadt, auch den Strahleffekt wirklich in die Umlandsgemeinden rein. Also das ist schon spannend. Von der Stadt selber waren wir jetzt gerade mit den Kindern in Venedig drei Tage und das ist halt einfach auch faszinierend zu sehen, was da einfach entstanden ist in einer Zeit, wo das Bauen einfach noch ganz anders ablief, als das es heute der Fall ist und das ist natürlich faszinierend. Ja.
Mhm. Dein Büro ist in Düsseldorf. Was ist dein Lieblingsort außer deinen Büroräumlichkeiten in der Stadt?
Oh, gar nicht so weit weg. Das ist dann der Karlsplatz. Mhm. Ja. Also ich liebe den Karlsplatz. Eine Mittagspause ist da wirklich wie eine Pause. Also da kann man relativ schnell in ganz viele andere Themen eintauchen, ist halt auch immer irgendwo ein Treffpunkt. Man sieht wahnsinnig viele Leute am Karlsplatz. Und wenn ich dann auch mal kurz irgendwie ein paar Minuten für mich brauche, dann liebe ich das auch nochmal mit dem Kaffee, dann einfach dahinter der Orangerie einmal ein bisschen herzulaufen. Da gibt's einen kleinen Park, sehr ruhig, sehr abgeschieden, und genau, da kann man dann nochmal kurz einmal durchatmen.
Das klingt sehr gut. Gibt's ein Motto oder einen Leitsatz, der dich begleitet?
Gute Frage. Ich glaube, das ist kein einzelner Satz, der mich jetzt irgendwie in all meinen Dingen prägt. Das glaube ich nicht. Also Werte sind, glaube ich, schon früh bei uns in der Familie irgendwie mitgegeben worden. Und gerade weil auch Familienunternehmen, ist halt auch immer was Besonderes, wenn dann halt ein Unternehmen den Nachnamen trägt. Und das wird einem dann halt auch schon früh bewusst. Wenn wir als Kinder, mein Bruder und ich, dann beispielsweise bei Firmenfeiern dabei waren oder ja generell im Unternehmen dann irgendwie mal zu Besuch waren. Wir mussten das jedes Jahr eigentlich im Sommer mit dem Ferienjob dann halt auch immer machen, dass wir auch einmal ja wissen, was es heißt, früh aufzustehen, in die Fertigung reinzugehen, damals Gummidichtung eindrücken und ja. Also deswegen ein gewisses Bewusstsein ist, glaube ich, immer da. Aber es gibt jetzt nicht diesen einen Leitsatz oder das eine prägende Wort, was dann halt alles überlagert. Ist mehr so ein bisschen die Summe der Dinge, die uns da geprägt hat. Ja.
Letzte Frage. Gibt's was, was dich außerhalb deiner Arbeit begeistert, aber kaum jemand von dir weiß?
Oh. Das ist ja schon fast interner.
Dieter Becken hat uns verraten, er hat eine Kunstsammlung, von der niemand weiß.
Ja, das würde ich mir gerne wünschen, aber bei uns sind eher noch ein paar leere Wände zu Hause. Lustigerweise, irgendwann kam mal der Satz auf, oder meine Frau sagte, vielleicht wirst du später mal Hobby-Ornithologe. Ja?
Okay.
Ich finde es herrlich, dann im Wald irgendwie, ne, auch dann mal zu sehen oder da Vögel dann zu beobachten. Gerade dann halt auch irgendwie in den Bergen hat was sehr Beruhigendes. Ja. Ob das dann irgendwann mal wirklich so kommt, ich weiß es nicht. Aber
ist das schon was?
Ja, abwarten. Ja, du hast mit deiner vorherigen Antwort eigentlich schon den perfekten Einstieg in unsere erste Frage geschaffen. Und zwar führst du das Familienunternehmen, wie wir gerade schon gehört haben, ja mittlerweile in der vierten Generation. Wie hast du da den Übergang gestaltet, als du wirklich mehr Verantwortung übernommen hast?
Ja, das Gute ist, der Übergang, der braucht ja dann immer zwei Generationen oder Personen in dem Falle oder Generationen in anderen Konstellationen. Aber bei uns war es wirklich so, dadurch, dass der Senior, und so wird unser Vater liebevoll genannt, der hat ja auch eine Übergabe mit seinem Vater gemacht und hat da natürlich schon seine Erfahrungswerte gesammelt und auch natürlich damit gelernt, was gut funktioniert hat und was halt vielleicht auch nicht gut funktioniert hat. Und man kann sich natürlich immer viel wünschen, gerade bei einer Übergabe, aber häufig kommt dann doch irgendwie alles anders, als man denkt und plant. Und eine Sache, die wir uns, glaube ich, halt auch bewusst genommen haben, war Zeit. Wir haben wirklich von 2008 bis 2011 einen Prozess gehabt, wo auch der Senior, mein Bruder und ich uns zu dritt wirklich mehrfach und sehr intensiv über die Zeit ausgetauscht haben, hingesetzt haben, überlegt haben, wie machen wir das, wie soll die Weiterführung wirklich aussehen? Wer macht es eigentlich? Das war, glaube ich, gut und wichtig, dass man sich halt einfach frühzeitig damit diesem Thema beschäftigt, sich auch diese Zeit nimmt, auch externe Berater hinzuzieht, weil da natürlich auch viele Fragen mitkommen, die man jetzt nicht zwingend alle selber beantworten kann. Aber das war, glaube ich, so der Hauptfokus, sich die Zeit nehmen, dann zuhören und gehört werden. Das ist, glaube ich, dann schon ein wichtiger Aspekt in einer Generationennachfolge.
Mhm. Dein Opa, nee, Uropa war quasi dann Bauschlosser? Richtig?
Genau. Also ich müsste es eigentlich jetzt sehr präsent haben, weil wir hatten vor ein paar Tagen erst das 100-jährige Jubiläum und der Senior hat nochmal einen Rückblick gemacht von den letzten 75 Jahren, also wo dann 1925 wirklich der Karl Sassenscheid, damals mit C geschrieben, in der Scheune angefangen hat, Schlosserarbeiten durchzuführen. Und das war letztendlich dann der Startschuss des Ganzen. Das hatte dann mein Großvater übernommen. Weil er natürlich auch in Kriegszeiten beziehungsweise in den Nachkriegszeiten nicht einfach hatte dann wirklich dann eine neue Halle in dem Sinne auch errichtet, und dann ist es sukzessive gewachsen, bis mein Vater das übernommen hat und das ausgebaut hat Richtung Fenster- und Fassadenbau. Und das war wirklich ein Zeitpunkt auch mit der Wiedervereinigung, wo ein sehr starkes Wachstum dann mit verbunden war. Die hatten 4 produzierende Standorte, über 400 Mitarbeiter und das war dann sehr aktiv in dem Fenster- und Fassadenmarkt.
Und für dich war das völlig klar, dass du da in das Unternehmen einsteigst, oder?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht, nein. Da waren wir auch noch zu jung, mein Bruder und ich, weil Mitte der 90er ist dann das operative Geschäft verkauft worden an eine Holdinggesellschaft. Weil nach der Wiedervereinigung gab es dann einfach diese Aussagen der blühenden Landschaften, 20 Jahre Wiederaufbau, Kohl hat's versprochen und alle haben auch dran geglaubt auch dementsprechend viel investiert. Und es gab ein Unternehmen, was dann halt mehrere mittelständische Unternehmen aufgekauft hat, um so eine Art Aufbau Ost AG dann zu firmieren. Das war dann leider Mitte der 90er dann auch durch die erste Philipp-Holzmann-Schockwelle geriet da ja der gesamte Markt ins Straucheln, weil man da auch wahrscheinlich ein bisschen viel zu viele Kapazitäten dann Richtung Osten verlagert hat oder Sachen initiiert hat, wo hinterher wirklich teilweise die Nutzer fehlten. Und war ein glücklicher Umstand, dass dann halt nur das operative Geschäft verkauft wurde und die Immobilien waren halt nach wie vor im Familienbesitz. Und dann ist später halt das Operative in die Insolvenz gerutscht und wir waren halt mit den Immobilien von einem Schlag dann halt damit beschäftigt, Nachnutzung zu finden, vielleicht aus einem Single-Tenant-Objekt dann Multi-Tenant-Objekt zu machen, da ein neues Baurecht zu schaffen, alles Dinge, die so im Vorfeld gar nicht im Fokus standen, weil immer das Produzierende dann wichtig war. Und so ist eigentlich das ganze Thema der Immobilien, auch Projektentwicklung, dann entstanden. Also das war so ein bisschen der Startschuss dann auch nochmal für die aktive Projektentwicklung.
Ja. Mhm. Neben dieser inhaltlichen Veränderung oder der Veränderung eurer Ausrichtung, wie ist es mit solchen Themen, was die Geschäftsführung wirklich betrifft? Hast du da eher auf Veränderung oder Kontinuität gesetzt oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Also wichtig war schon für uns in der Generationennachfolge, dass wir gesagt haben, irgendwann muss es ja eine Übergabe geben. Also irgendwann muss man A loslassen und auch auf der anderen Seite wirklich übernehmen.
Wie viele Jahre wart ihr zeitgleich?
Wir waren bestimmt 2-3 Jahre, also 2 Jahre waren wir auf jeden Fall auch in einem Büro aktiv. Das ist immer das, wo mein Bruder dann sagen würde, das könnte ich nicht oder das hätte ich damals auch nicht gekonnt und gewollt. Das ist aber auch ein Findungsprozess. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann diese gemeinsame Aufgabe der Geschäftsführung hatten, war das für mich schon wichtig, weil er auch als Sparringspartner dann für mich da ist und natürlich einfach ganz viel Wissen auch in diesen einzelnen Themen, in den Objekten drin steckt, was man sich im Zweifelsfall mühselig irgendwo raussucht und nachlesen kann. Oder man hat halt in Persona dann jemanden, den man dann auch immer wieder ansprechen kann auf diese Themen. Und das war schon gut und wichtig, dass wir da auch eine Zeit gemeinsam hatten und nicht einen Stichtag, wo gesagt wurde, okay, ich lasse jetzt hier den Stift und dann übernimmst du. Diese gemeinsame Zeit war auch eine prägende Zeit. Ja.
Was hast du studiert?
Klassisch BWL oder Business Administration, wie es so schön heißt.
Okay. Und du warst auch ziemlich viel unterwegs, richtig? Ich habe hier London, Buenos Aires. Was habe ich noch?
Ja.
Das kann ich nicht aussprechen.
Guadalajara. Genau. Ja, ich war, Studium war in England von England aus gab es ein Auslandssemester. Dadurch, dass ich dann Spanisch als Fremdsprache hatte, war ich dann in Mexiko, Argentinien, Buenos Aires. Zum Master war ich dann auch nochmal in Mexiko. Also in Summe war das fast ein Jahr Mexiko und sehr prägende Zeiten auf jeden Fall und auch nochmal wirklich sehr gut und wichtig, da auch nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Welt zu bekommen, gerade durch die Schule oder durch die Uni mit den ganz vielen unterschiedlichen Herkunftsländern der Studierenden hatten wir, ja, ich glaube teilweise über 80 Nationen auf dem Campus. Und da dann halt in Gruppenarbeiten einzusteigen, das war dann halt schon auch eine Herausforderung. Also alle mussten sich erstmal mit dem eigenen Englisch dann halt beschäftigen und gucken, dass das Englisch, was man spricht, dann auch vom Gegenüber irgendwie verstanden wird. Und dann halt auch mit Händen und Füßen und da dann halt genau Gruppenarbeiten zu machen. Das war schon eine prägende Zeit, auf jeden Fall.
Vielleicht auch wichtig, um dann wieder zurückzukommen und in den Familienbetrieb zu gehen?
Also damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, nie im Leben.
Ja.
Also das war auch nicht im Fokus zu der Zeit. Also da war wirklich großer Freundeskreis, die wirklich irgendwo in der ganzen Welt verstreut waren. Und da habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich dann nach dem Masterstudium dann in Essen lande, bei Karscher Quelle in der Hauptverwaltung. Also das war ganz weit weg. Ja. Und hatte auch kurz einen Augenblick, wo ich gezögert habe. Das war nach dem Bachelorabschluss, wo auch ein Angebot auf dem Tisch lag, damals großes Maklerhaus, internationale Expansion.
Okay.
Dass ich da halt auch viel im Ausland dann unterwegs gewesen wäre. Was damals genau mein Gedankengang gewesen ist, zu sagen, ich bin ja jetzt nicht wieder zurück in der Heimat, sondern ich will eigentlich weiter die Welt entdecken. Und dann kam aber das Masterstudium, wo ich gesagt habe, da wäre wahrscheinlich besser, auch nochmal das jetzt direkt zu machen, ob ich das dann später nochmal machen würde, da hatte ich wahrscheinlich selber die Zweifel an mir, dass ich das dann irgendwann nochmal wirklich durchziehe.
Mhm.
Ja. Und habe dann direkt nach dem Bachelor den Master gemacht und bin dann halt von London damals nach Essen gekommen.
Okay.
Das war ein Bruch.
Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, aber lass uns mal wegkommen von deiner Familiengeschichte auf das, was ihr tut und wo ihr Projekte realisiert. Du sagtest von London nach Essen. Du sagst oft, habe ich jetzt schon von dir gelesen und gehört, dass das Ruhrgebiet enormes Potenzial hat. Warum?
Also ich glaube, das Ruhrgebiet ist halt einfach eine Agglomeration ja von Städten, Gemeinden, die so in der Form schon einzigartig ist. Also das hat natürlich einfach eine Historie, ne, einfach durch die Industrie selber, die einfach das Ruhrgebiet geprägt hat, ja, und auch nach wie vor ja prägt. Und ich glaube einfach, dass diese Transformation, die schon vor Jahren, Jahrzehnten ja angefangen hat, die ist ja konstant da und was ja auch gut ist, ne? Und man merkt aber auch einfach, dass der Transformationswille auch da ist, was ja auch wahnsinnig gut und wichtig ist, weil in den aktuellen Zeiten bewegt sich so viel, so schnell. Da ist man gefühlt ja in einer konstanten Veränderung und da weiß man halt einfach, dass auch sowohl die Menschen, die halt im Ruhrgebiet leben, aber auch die Städte, Kommunen, Verwaltungen, dass die halt auch damit umgehen und arbeiten können. Und also ich sehe da schon noch ein großes Potenzial, weil man hat auf der einen Seite auch viele tolle Arbeitgeber, große bis kleine, einen sehr starken, ausgeprägten Mittelstand, auch dementsprechend großen Arbeitsmarkt, auch in allen Richtungen, viele tolle Universitäten. Also das ist ja ein Ballungsraum, der wirklich alles mit sich bringt. Mhm. Ja.
Wenn wir speziell auf den Strukturwandel gucken, was würdest du sagen, wie ändert sich da auch die Aufgabe für Projektentwickler?
Projektentwickler sind ja immer so ein bisschen mitten im Strukturwandel. Der Entwickler geht ja häufig und gerne ja auch in Standorte, die noch nicht offensichtlich dann halt im Strukturwandel stecken, wo man eine gewisse Idee hat oder vielleicht sogar auch ein paar Parameter und Kennzahlen dann sieht, wo die Entwicklung hingehen kann. Aber man hat ja aufgrund der Länge dieser Projektentwicklungsphasen ja schon immer einen sehr starken Blick in die Zukunft und begleitet meines Erachtens damit halt auch immer ein Stück weit einen Strukturwandel. Der muss natürlich auf der einen Seite auch politisch begleitet werden oder auch auf einer kommunalen Ebene. Aber ein Entwickler geht ja nicht nur immer dahin, wo schon einfach gesättigte Märkte sind, sondern eher andersrum auch sehr gezielt auf Märkte, die noch im Umbruch stecken. Genau, deswegen würde ich sagen, Strukturwandel ist da vielleicht auch ein Stück weit in der DNA drin.
Welches Projekt würde dir da spontan von euch einfallen?
Beim Strukturwandel? Also wir haben in Essen den Graf Beuys Campus entwickelt, sind gestartet in 2019, das war noch vor Corona. Seinerzeit war die Leerstandsquoten im Büro relativ gering, die großen Konzerne waren sehr bullisch im Markt und da war das Thema Büroentwicklung einfach eine opportune Sache und haben dann halt wirklich einen Campus entwickelt mit sehr viel Grün, ich sag mal allen ESG-Anforderungen, die man sich da eigentlich nur wünschen kann. Und kurz nachdem wir gestartet sind, kam Corona und die Welt sah halt einfach anders aus seitdem. Und auf der einen Seite muss ich sagen, ich hätte natürlich wahnsinnig gerne das ganze Thema weiterverfolgt, auch auf die Baustelle gebracht. Auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie froh, dass wir es nicht gebaut haben, weil ich heute nicht wüsste, wie man diese Büroflächen dann wirklich bespielt, geschweige denn dann voll bekommt, weil einfach halt der Büromarkt als solche wirklich komplett neu sich gerade justiert. Ja, und gefühlt würde ich auch sagen, man sucht auch nochmal nach den Parametern, wonach jetzt dieser Markt wirklich folgt, weil das hat sich auch noch nicht so richtig rauskristallisiert oder definiert. Das Thema Fly to Quality ist ja wirklich auch, was viele gerne dann halt sagen, und hat mit Sicherheit auch einen absoluten Kern, dass halt in den Top-Lagen eine top-qualitativ hochwertige Büroimmobilie immer seine Daseinsberechtigung hat. Aber es wird auch noch andere Lagen geben. Und nach welchen Kriterien die dann genau spielen, ob es dann die Erreichbarkeit ist, die Infrastruktur drumherum, das wird sich, glaube ich, auch noch ein Stück weit rauskristallisieren. Und das immer gepaart dann natürlich auch mit dem Thema Mitarbeiterbindung. Wenn ich dann weiß, okay, ich muss dann doch vielleicht ein bisschen mehr in die Fläche dann investieren, als ich das jetzt in den letzten Jahren wirklich gemacht habe.
Jetzt bist du damit ein bisschen spezieller auf den Bürobau eingegangen oder den Büromarkt. Wenn wir das nochmal offener sehen, also soziale Faktoren, wohnungspolitisch, also dieser gesamte Strukturwandel eher in die Richtung, kannst du da Kriterien benennen, wo du sagst, das müsste sich verändern oder das sind so Rand- und Rahmenbedingungen, die wichtig sind, damit das gelingen kann?
Ja, also mit dem Strukturwandel, da ist ja im Bürosegment auch ja gerade ein Wandel und das ja schon seit den letzten Jahren, eigentlich seit der Corona-Pandemie. Und die Branche an sich ist ja seit den letzten 5 Jahren ja wirklich viel im Umbruch, muss man sagen. Und das Thema Wohnungsmarkt oder auch Wohnungsneubau, das ist, glaube ich, das, wo du ja drauf ansprichst, ist ja auch ein rein nicht nur politisches Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein branchenspezifisches Thema. Es ist aber meines Erachtens halt auch ein Thema für die Gesamtwirtschaftslage. Also es gibt so ein paar Stimmen, auch von Volkswirten, die natürlich dann immer wieder sagen, ja, wir brauchen ja auch Mitarbeiter, Fachkräfte aus dem Ausland, wenn wir die hier hinholen. Wo sollen die wohnen? Ja, wo ist der Wohnraum, den wir dementsprechend dafür benötigen? Oder wenn auch Geflüchtete nach Deutschland kommen, ist der Kampf um den umbauten Raum für alle da. Und das ist, glaube ich, halt gerade einfach die Schwierigkeit. Wir merken in der Branche ja stark, dass halt einfach gesamtwirtschaftlich es sehr zäh läuft, es sehr schlecht läuft und wir eigentlich auch mehr machen müssten, gerade im Wohnungsbau. Und das fällt uns natürlich jetzt sukzessive ein Stück weit auf die Füße, weil die Fertigstellungszahlen natürlich nicht mehr die sind, die es mal waren oder die auch dann benötigt werden. Was genau benötigt wird, ist ja immer, ist eine schwierige Frage. Also ich würde diese Zahlen, da sind so viele Zahlen dann im Markt, die kursieren, wo ich immer sage, ja, ich sehe aber jetzt nicht eine massive Wohnungslosigkeit von Menschen und Obdachlosigkeit in dem Sinne. Aber neulich von jemandem mal gehört, sagte, achte mal drauf, wie viele Umzugswagen oder Wegen du noch im Stadtbild siehst. Und das ist es ja, es wird halt weniger umgezogen. Ja? Mhm. Also die Leute bleiben halt länger in ihren Wohnungen und da ist natürlich halt diese natürliche Fluktuation und die Fluktuationsreserve, die ich eigentlich im Markt benötige, dass wenn sich halt Lebensumstände anpassen, ich dann umziehe, die dann teilweise nicht mehr gegeben sind. Und das bringt natürlich halt auch die Schwierigkeiten mit sich. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen jeden Wohnraum, ja, und das sozial gefördert ist, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen aber auch den ganz klassischen Mietwohnungsmarkt. Wir brauchen auch Eigentumswohnungen. Meines Erachtens brauchen wir auch ein bisschen mehr die Anreize, in Eigentum zu kommen, gerade auf der politischen Ebene. Aber das ist ein Spektrum. Das betrifft ja wirklich das gesamte Ganze, ne, die gesamte Wohnungswirtschaft.
Du hast gerade schon das Stichwort Beschäftigtenwohnen gesagt. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr groß werden. Ihr habt da ein Projekt dazu gemacht, oder?
Ja, wir sind gerade dabei.
Okay, also, erzähl mal ein bisschen.
Wir haben zwei Liegenschaften in Düsseldorf, die wir gerade projektieren. Und eine haben wir schon eigentlich projektiert Richtung Büro, wo wir aber jetzt auch sagen, ja, Büro wird erstmal auf absehbare Zeit zu schwierig. Und wollen da eigentlich gerne auch das Thema Mitarbeiterwohnen oder zumindest eine kurzfristige Möglichkeit für neue Mitarbeitende in den Unternehmen, die vielleicht auch aus dem Ausland kommen oder überregional aus anderen Regionen in Deutschland, dann erstmal wirklich anzukommen in einer Teil- oder Vollmöblierung, um dann halt so die ersten 3-6 Monate gegebenenfalls auch in der Probezeit dann halt ja eine Wohnung zu haben, anzukommen, sowohl im Unternehmen als auch dann halt in der Stadt, um sich von da aus dann halt wirklich die Gedanken machen, wo will ich denn eigentlich hinziehen? Weil aus der Ferne heraus schon mal genau zu sagen, wo ist mein Stadtteil, wo ist meine Wohnung, wo ich gerne hin möchte, ist manchmal ja auch ein bisschen schwierig.
Merkst du denn, dass das gefordert wird von Unternehmen, dass das die von sich aus sagen, wir hätten gerne noch ein bisschen Wohnen mit dabei in unserer Immobilie?
Teils, teils. Also ich glaube, das ist ein Thema, das kommt erst noch. Wir hatten Anfang des Jahres in Düsseldorf mit der IHK zusammen wirklich so eine Art Auftakt, wo die IHK aus Berlin heraus wirklich in alle regionalen IHKs reinkommuniziert. Das Thema Beschäftigtenwohnen ist ein Thema. Das ist ein Thema, was die Unternehmen in Teilen beschäftigt, nicht alle. Aber da braucht man halt auch ein bisschen mehr Information beziehungsweise Austausch zwischen Unternehmen oder Industrie und der Wohnungswirtschaft an sich. Weil viele verknüpfen dann natürlich sofort dieses Wort mit Werkswohnung und dann heißt es immer, oh Gott, das geht auf die eigene Bilanz, das können wir uns gar nicht leisten, das ist weit weg vom eigentlichen Geschäftsmodell, was wir fahren, und das muss es ja gar nicht sein. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir auch gerne dann immer wieder drüber sprechen wollen, dass man als Unternehmen ja auch die Möglichkeit hat, Wohnraum anzumieten, dann seinen Mitarbeitenden weiter zu vermieten. Die Zweidrittelregelung bedeutet, dass ich da halt ja subventioniert meinem den Mitarbeitenden das zur Verfügung stelle, dadurch aber auch steuerliche Vorteile generiere, dass nämlich ein Drittel dann nicht versteuert wird, beziehungsweise nicht als geldwerter Vorteil versteuert wird, also eine indirekte Lohnerhöhung ohne Nebenkosten an der Stelle. Fürs Unternehmen dann auch noch steuerlich absetzbar.
Ja.
Und das sind solche Themen, da muss man natürlich halt erstmal intensiver in den Dialog und in den Austausch und da auch einfach mal Testpiloten letztendlich anbieten. Und das wollen wir an einer anderen Stelle im Düsseldorfer Süden auch machen, wo es dann wirklich ein klassisches Wohnquartier ist. Das sind über 200 Wohneinheiten, wo auch 50% gefördertes Wohnen stattfindet, wo wir aber sehr bewusst dann halt auch mit Unternehmen auch aus der Nachbarschaft in den Austausch gehen wollen, um einfach dieses Angebot erstmal zu platzieren.
Mhm.
Weil ich glaube, wenn das Angebot nicht kommuniziert wird, ist es für Unternehmen manchmal auch schwer, dann sich mit diesen Themen dann wirklich aktiv zu beschäftigen. Und idealerweise bekommen wir das auch so hin, dass wir einen Pool von unterschiedlichen Unternehmen zusammenstellen, wo man dann halt auch guckt, dass man da nicht nur ein Unternehmen hat, sondern mehrere, die Bedarfe vielleicht auch unterschiedlich sind, um in Summe da auch dann die Leerstandsquoten und dementsprechend Kosten dann halt auch zu reduzieren.
Okay, aber wir müssten mehr quasi aufklären, wie das Ganze auch steuerlich funktionieren kann für Unternehmen. Vielleicht sollten wir da eine Veranstaltung zu machen im nächsten Jahr.
Das klingt gut.
Das ist mit Sicherheit gut. Also da gibt's ja schon auch eine Reihe an Themen, die da auch genau in diesen Fokus reingehen. Und ich glaube, das ist halt wichtig für Unternehmen auch nochmal zu realisieren. was ist das eigentlich? Ist es für mich eine investive Entscheidung? Sprich, muss ich eher mit der Finanzseite mich da ins Benehmen setzen? Oder ist es eigentlich vielmehr eine Personalentscheidung oder eine Personalthematik im Unternehmen, wo ich sage, das ist für mich ein Mitarbeiterbindungsprogramm, das ist eine Möglichkeit, neue Fachkräfte zu gewinnen, auch aus Regionen, die vielleicht sonst nicht dann halt in die Stadt kommen würden. Genau, und da ist, glaube ich, halt so ein bisschen dieser Shift in diesem Gedankengut zu sagen, Mitarbeiter oder Werkswohnung, ist es nicht mehr so in der Form, wie man es vielleicht halt abgespeichert hat.
Im Idealfall beides, ne? Wenn das personelle Vorteile hat und dann noch steuerliche Vorteile haben könnte,
ja,
wäre das natürlich ideal.
Absolut.
Das war ja jetzt so die Unternehmensseite. Wie ist andersrum die Resonanz der Kommunen?
Gut. Also das Thema ist bei den Kommunen auch angekommen. Und man muss ja sagen, das Thema Beschäftigtenwohnen, so wie die IHK das auch gerne publiziert, ist ja jetzt kein Produkt, was in der baulichen Umsetzung anders ist als eine klassische Mietwohnung. Der Grundriss, der ist im Zweifelsfall genau der gleiche. Und da geht's ja wirklich darum, dass man halt diesen Mehrwert für die Unternehmen dann noch mehr herausstellt und denen dann auch die Angst nimmt, sich dann halt da zu engagieren, anzumieten, teilweise auch längerfristig anzumieten, um dann halt einfach dieses Thema der Mitarbeitergewinnung und auch Bindung dann halt wirklich in den Vordergrund zu stellen.
Ja, von den Grundrissen wahrscheinlich eher kleiner in Richtung Mikro, ne? Also ich kenne das von meinem Sohn, der hat eine Ausbildung angefangen, wir haben nichts gefunden. Also Azubis ist ja eine Vollkatastrophe. Bezahlbar
ist,
für ihn.
Das ist nämlich auch ein Thema. Also Auszubildendenwohnen ist auch ein Teil von dem Gesamtaspekt Beschäftigtenwohnen, was genauso zwingend notwendig geworden ist, weil klar, viele, die dann, ich sag mal, eine Ausbildung anfangen, meistens ja in anderen Städten oder Regionen, wo man dann wirklich auch das Problem hat, ein Unternehmen, was dann vielleicht eine gute Strahlkraft hat, auch in einer guten Stadt sitzt, aber die auch dementsprechend teuer ist, dann halt eine Wohnung zu finden, was da halt in dieses Gefüge reinpasst, wahnsinnig schwierig.
Ja, mein Sohn ist jetzt in Freiburg.
Ne? Und Freiburg,
Unternehmen mit Strahlkraft und er wollte unbedingt hin, aber find mal dann Zimmer.
Gerade Freiburg, bekanntlich ja auch ein sehr, sehr teurer Markt. Ja.
Wir wollen nochmal etwas weg von dem Thema Beschäftigtenwohnen kommen und nochmal zurück zum Ruhrgebiet, beziehungsweise auch im Rheinland seid ihr ja stark aktiv. Du hast es gerade schon beschrieben, dass ihr als Entwickler irgendwie diesen Strukturwandel ja eigentlich mitgestaltet ein Stück weit, da schon sehr früh mit drin seid oder Potenziale natürlich auch schon früh seht. Kannst du ein bisschen verraten, nach welchen Kriterien ihr Standorte aussucht?
Oh, da gibt es jetzt auch keinen Katalog, wo man jetzt 10 Punkte abhaken muss, weil ja jeder Standort wirklich nochmal sehr individuell einfach ist. Und das ist, glaube ich, halt wie immer die Schwierigkeit und Herausforderung, aber auch zeitgleich die Chance. Je intensiver man sich dann mit den Standorten beschäftigt, gibt es immer wieder Gründe und Fragestellungen, warum ist es so, wie es ist? Und das kann manchmal erhellend sein, kann manchmal erschreckend sein. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe dafür. Wenn ich jetzt nicht ans Ruhrgebiet denke, aber an ein Projekt, was wir in Dresden gemacht haben, das Mika-Quartier, das ist eine große Fläche gewesen und nicht nur unsere, sondern darüber hinaus waren das, ich glaube, über 20 Hektar ein Stadterweiterungsgebiet, was nach der Wende dann erschlossen wurde, auch viele Fördermittel reingeflossen sind und das war einfach Wahnsinn, weil man da Straßenbahnen gebaut hat, die Straßen an sich gebaut hat. Also es war eigentlich alles fertig für den Hochbau, aber der Hochbau kam nicht. Und das war dann wirklich Jahrzehnte, ist das einfach brachliegend gewesen. Und da haben wir uns dann halt auch gefragt, warum ist das denn so? Ja, und da gab es dann halt auch viele unterschiedliche Faktoren, die gesagt haben, ja, man kann nicht so nah an der Elbe bauen. Und das ja ist einfach eine Gegend, die sich nicht entwickeln wird. Mhm. Also es gab tausend Gründe, warum das dann nicht funktioniert. Und wir hatten uns damals aber gesagt, Mensch, Dresden wächst. Das hat damals schon einen guten Arbeitgebermarkt. Die ganze Halbleiterindustrie war da schon auch aktiv. Bosch hatte dann angekündigt, ein neues Werk zu bauen. Also da waren viele Parameter, die stimmten, und haben dann angefangen, ja, auf diesen knapp 4 Hektar, diese knapp 100.000 BGF ja, Quartier zu entwickeln. Und deswegen ist ja einfach diese Frage, warum ist dann Standort besser oder schlechter, immer schwierig zu sagen. Also auf den ersten Blick hätte man gedacht, ja, also da stehen so viele Baufelder, da geht man jetzt mit Sicherheit nicht als Erster dahin und fängt an, da ein Bauschild aufzustellen. Aber wenn man sich dann damit beschäftigt hat, war das gut und im Nachhinein halt auch gut, dass wir das gemacht haben.
Wie weit ist Mika jetzt?
Wir haben das erste Baufeld haben wir errichtet. Das ist übergeben worden in 2020, mitten in Corona. Dann hat das gesamte Quartier ja ein polnischer Großinvestor übernommen, und der ist auch mitten im Bau, gerade bei dem weiteren Baufeld. Und da entstehen jetzt auch nochmal, ich glaube, 500 Wohnungen in Summe. Ja. Also das ist schon faszinierend zu sehen.
Wie sieht das bei euch mit Partnerschaften aus? Wie früh holt ihr Architektinnen und Architekten, Fachplaner und so weiter mit ins Boot? Wie verändert das vielleicht auch dann die Projekte, wie sie weiter fortschreiten?
Also gerne immer früh. Also Partnerschaften haben wir ja eigentlich auf allen Ebenen. Ob das dann wirklich halt in der Architektur, in der Fachplanung ist, bis hin auch zu Entwicklungspartnerschaften. Das haben wir ja auch sehr früh schon gemacht. Wir haben einen Partner in Dresden sitzen, mit dem sind wir jetzt schon seit fast 25 Jahren in einer Partnerschaft, haben unterschiedliche Projektgesellschaften noch aktiv. Und mit meinem Bruder, mit der Firma Townscape, haben wir auch einiges an Partnerschaften gemacht. Also für uns ist Partnerschaft halt eigentlich immer ein konstanter Begleiter. Und wir haben bei den Partnern, mit denen wir schon gearbeitet haben, immer eigentlich ein gutes Verhältnis, wo wir auch sagen, wir möchten gerne Wiederholungstäter sein und greifen natürlich immer gerne auch auf die bestehenden Partner zurück. Was manchmal dann auch ein bisschen schwierig ist, wo dann manche sagen, ja, aber wie können wir denn dann mal zusammenarbeiten? Klar, wir haben auch mal neue Büros und neue Partner dann kennengelernt und auch mal zusammengearbeitet. Also das geht beides. Und ich glaube, wichtig ist halt immer zu gucken, was braucht das individuelle Projekt mit dem Fokus in der Asset-Klasse, was ist da wichtig? Ne? Wer ist dann quasi für das gemeinsame Ziel genau der richtige Ansprechpartner? Und da gibt's dann halt einfach auch unterschiedlichen Fokus bei den Partnern. Und da müssen wir dann halt auch für uns dann auch die Karten legen, wer dann wirklich im Einzelnen der richtige Partner an der Stelle ist.
Jetzt sind wir von Jung ja auch ein familiengeführtes Unternehmen. Uns gibt es seit 1912, also auch schon deutlich über 100 Jahre mittlerweile. Ich nehme das als sehr positiv wahr, ein sehr menschliches Miteinander. Würdest du sagen, das ist bei euch auch ein Stück weit das Erfolgsrezept für diese Zusammenarbeiten, dass man einfach auch menschlich vielleicht auf einer anderen Ebene und partnerschaftlich zusammenarbeitet?
Also, ist natürlich schwierig. Ich habe das natürlich immer nur aus dem subjektiven Blickwinkel. Also für uns ist natürlich halt immer der Austausch irgendwie auf Augenhöhe. Also wir gucken, wenn wir dann halt von einem Projektteam sprechen, dass wir uns auch als solches verstehen und dass wir Partnerschaften dann auch auf Augenhöhe leben. Und klar, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, aber ich glaube, für uns halt einfach eine gelebte Praxis. So. Und deswegen, ich kenne es jetzt nicht anders an der Stelle. Klar, es gibt mit Sicherheit andere Beispiele, aber für uns ist das halt schon einfach ein konstanter Begleiter, ohne da jetzt wirklich proaktiv sich Gedanken drüber zu machen, wie muss diese Partnerschaft dann aussehen, sondern das kommt halt auch wirklich viel aus dem Bauchgefühl. Und es muss halt auch menscheln und das tut's bei uns alle mal.
Mhm. Apropos Menschen und im Blick auf die Uhr. Du hast Kinder, hast du gesagt, ne? Was würdest
drei
du gerne,
Stück?
Drei.
Ja.
Was würdest du denen gerne weitergeben wollen und erwartest du oder würdest du dir wünschen, die würden das Unternehmen weiterführen?
Die Frage, die kam jetzt auch bei der 100-Jahr-Feier auf, nach dem Motto, was ist denn dann in der nächsten Generation? Das ist ja dann die fünfte Generation. Und wenn man dann auch Glückwünsche hört nach dem Motto auf die nächsten 100 Jahre, denkt man natürlich, oh, das ist vielleicht ein bisschen weit nach vorne geschaut. Also Rückblick ist ja immer einfacher, als dann weit in die Zukunft zu gucken. Klar, also grundsätzlich wäre es natürlich toll, wenn man etwas weitergibt. Dadurch, dass wir uns ja innerhalb der Familie auch neu definiert haben oder auch die Geschäftsmodelle letztendlich dann angepasst haben, habe ich mir wirklich dann auch überlegt, wenn man jetzt dieses Geschäftsmodell weiterführt. Und ich bin durch Zufall dann wirklich auf eine Statistik gestoßen, die dann sagt, wie unsere Gesellschaft in Europa in 2080 oder 2100 aussieht und wie stark die dann schrumpfen wird. Man konnte natürlich da nicht irgendwie ins Regionale reingucken, sondern das war dann wirklich auf Staatenebene. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, wenn wir jetzt was bauen, und das soll ja mal 70, 80 Jahre Minimum halten, bauen wir denn da jetzt schon am Bedarf vorbei? Ja, ist das ein Leerstand perspektivisch? Und also das so weit vorausschauen kann einfach keiner. Und aber dieser Gedanke kam kurz auf und den haben wir auch wieder schnell
Will ich mich mit beschäftigen.
Ja, das ist ja dann nach dem Motto, eine Vision zu haben. Und Schmidt hatte ja schon mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und so weit vorausgucken geht einfach nicht. Aber wenn man sich wirklich dann auch mit der Familie dann beschäftigt, um zu sagen, was gibt es denn dann später mal zu übergeben, ist es für mich auch gerade natürlich schwierig zu sagen, ich habe jetzt genau das Bild vor Augen, was es dann sein muss. Ich kann heute beurteilen und würde da aus heutiger Sicht natürlich sagen, klar, das wäre total wünschenswert, wenn die drei Kinder da überhaupt Lust drauf hätten. Also das ist ja auch nochmal eine Frage. Keine Ahnung, ob die später in ihrem Berufsleben sagen, das ist eine tolle Sache, was du da machst, oder ich will alles, nur nicht das machen. Das wird sich natürlich noch rausstellen. Und das ist aber auch ja einfach das Leben, was dann halt so passiert, wie es passiert. Man kann viel planen und sich wünschen, aber ganz häufig kommt es dann doch anders als geplant.
Voll. Ja, das heißt, du wärst auch offen, wenn jetzt die Kinder sagen würden, lass uns wieder eine Schlosserei daraus machen. Oder
wenn es Richtung Handwerk geht, gerne. Also ich finde das Thema Handwerk wahnsinnig spannend. Also gerade wenn ich mir überlege, die Wertschöpfung, Die hat nun mal einfach gewisse Grundzüge und da ist das Handwerk meines Erachtens weit weg vom Aussterben. Ganz im Gegenteil, also wenn wir auch hingucken, was an Infrastrukturmaßnahmen und Paketen ja geschnürt wurde, das werden nicht nur alles Maschinen machen können. Mhm. Und wir brauchen da auch noch ganz viele handwerkliche Berufe in Zukunft, die sich mit Sicherheit auch verändern werden, klar. Aber das würde ich auf gar keinen Fall irgendwie bei den Kindern jetzt irgendwie abschreiben wollen, nach dem Motto, mach das bloß nicht. Also wenn die sagen, ich will gerne Schreiner werden, warum nicht? Mhm. Gerne.
Ja. Ja. Ja, also mein Sohn macht jetzt Konstruktionsmechaniker. Super. Im Bereich Metall. Papa ist Metallbauer, also irgendwie.
Ja, dass natürlich aber, da irgendwie immer da auch eine gewisse dann Nähe dann doch irgendwann stattfindet. Ja. Und diese blöden Sprüche, ne, der Apfel fällt dann nicht weit vom Stamm. Und da ist ja auch irgendwie ein Funken Wahrheit dann immer drin. Aber da wirklich jetzt drauf zu hoffen, zu bauen und das genau so in der Form weiterverfolgen, würde ich immer sagen, ist schwierig. Also man muss das Thema ja begleiten und generell die Kinder ja an sich begleiten. Und dann ist es ja auch immer so ein bisschen be careful what you wish for. Also je mehr man sich das dann einfach wünscht und es dann doch nicht eintritt, ist dann natürlich die Enttäuschung auf beiden Seiten groß. Und ich glaube, das kann man versuchen irgendwie zu vermeiden. Mhm. Oder ja.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. An der Stelle erstmal vielen Dank für den Einblick oder die Einblicke, Erik. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank für den Austausch.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir uns jetzt noch ein bisschen besser kennen.
Genau.
Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Sphäraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.